Es gibt Momente, da stößt man auf eine Welt, die viel größer und facettenreicher ist, als man es erwartet hätte. Genau das ist mir bei der Vorbereitung auf diese Folge passiert. Als ich anfing, über ein Intro nachzudenken, wollte ich eigentlich davon erzählen, wie mich bei Reisen nach meinem Abi die Türkei in ihren Bann gezogen hat und wie eng Deutschland und die Türkei historisch und gesellschaftlich verbunden sind. Doch als ich mir unsere Notizen vom Vorgespräch mit unserer heutigen Gästin Leyla noch einmal ansah, wurde mir klar, die Welt der Türkologie ist viel weiter gefasst, als ich es ursprünglich gedacht hatte. Eine von Leylas Motivationen, Türkologie zu studieren, war, dass ihre Mama Tatarin ist. Und wenn es euch so geht wie mir, dass ihr davon vorher noch nie gehört habt, merkt ihr spätestens jetzt, in der Türkologie geht es nicht nur um die Türkei, sondern um alle sogenannten Türkvölker. Was mich überrascht hat, war die unglaubliche sprachliche und kulturelle Vielfalt, die sich hinter diesem Fach verbirgt. Von den Türken über die Kasachen, Usbeken und Uiguren bis hin zu den Tuwinern. Ein Raum, der sich von Südosteuropa über den vorderen Orient und Zentralasien bis nach Russland, China und sogar in die Mongolei erstreckt. Eine Vielfalt, die man so schnell nicht erwartet. Ich bin sehr gespannt, was uns Leyla von ihrem Studium erzählt. Ich bin Franziska und in diesem Podcast geht es um alles, was mit eurer Studienwahl zu tun hat. Und auch Annabelle ist wieder mit dabei. Hi Annabelle.
Hi.
Annabelle und ich sind Studienberaterinnen an der Uni Mainz und wollen euch mit diesem Podcast bei eurer Studienwahl unterstützen. Wir sprechen heute mit Leyla. Leyla, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Dankeschön für eure Einladung.
Leyla, erzähl doch mal, wie bist du denn zu dem Studium Türkologie gekommen? Also wie bist du überhaupt drauf gekommen, das zu studieren? Wir nennen manchmal auch in diesem Podcast solche Fächer Orchideenfächer, weil es kleine, sehr feine, pflegewürdige Fächer sind, die man aber erstmal nicht so auf dem Schirm hat, weil es nicht so die Klassiker sind. Vielleicht magst du einfach mal erzählen, wie es dazu kam, wie du bei der Studienwahl vorgegangen bist und genau.
Ja, mit meiner Studienwahl war ich eigentlich am Anfang sehr unsicher, weil ich nicht wusste, was ich studieren soll. Meine Stärke waren schon immer Sprachen, also habe ich mich darauf konzentriert. Und dann habe ich mir gedacht, Englisch, Französisch, das macht irgendwie jeder. Mhm. Und dann habe ich mich auf meine Herkunft, bin ich auf meine Herkunft zurückgegriffen sozusagen, weil mich das auch privat sehr interessiert. Also ich wollte immer gerne meine Herkunftssprache lernen, weil bei mir in der Familie Russisch gesprochen wird. Sehr wenig Tatarisch und wahrscheinlich auch voller Fehler. Okay. Daher war mir das halt sehr wichtig, ja, zurück zu den Wurzeln sozusagen.
Mhm. Okay, sehr spannend. Habe ich das richtig verstanden? Dann studierst du jetzt im Bachelor. Welche Fächerkombination?
Genau, mein Kernfach ist Slawistik, also Russisch. Und ja, Beifach ist Türkologie.
Okay. Und bist du happy mit dieser Wahl?
Ja, sehr. Also ich habe noch nie darüber nachgedacht, mein Studium abzubrechen. Yeah. Ich hatte noch nie Zweifel daran. Ja, und ich bin jetzt auch fast fertig. Von daher denke ich, das ist auch ein...
Gutes Indiz, ja.
Auf jeden Fall. Also vielleicht schon mal vorab, Türkologie ist bei uns eine lange Zeit nur Beifach gewesen, aber mittlerweile kann man das auch als Kernfach studieren. Also das heißt, auch für diejenigen, die sagen, sie möchten ihren Schwerpunkt darauf legen, ist das möglich. Das schicken wir schon mal so vorweg, dass das auf jeden Fall geht. Aber jetzt möchte ich unbedingt noch mehr erfahren von dem, was du erzählt hast, nämlich diese Motivation, überhaupt in diese Richtung zu gehen. Also ich habe es ja im Intro auch schon gesagt, deine Mama ist Tatarin. Ich glaube, dass sehr viele unserer Hörerinnen, und denen geht es dann so wie mir, da wirklich überhaupt keine Ahnung haben, was es damit auf sich hat. Magst du davon mal ein bisschen erzählen? Und weil das war ja auch so ein bisschen der Grund, dass du in die Türkologie gegangen bist. Und ich glaube nämlich, dass es wahrscheinlich vielen so geht, wie es mir ging. Nämlich, dass wenn man Türkologie hört, man erstmal nur an die Türkei denkt. Steigen wir doch mal einfach da ein. Also erzähl doch mal, was es damit auf sich hat.
Also Russland besteht ja aus verschiedenen Republiken und über 300 ethnischen Völkern. Das vergisst man sehr oft, dass es ethnische Völker sind. Und darunter fällt halt auch die Republik Tatarstan, die im Südrussland liegt, aber noch auf der europäischen Seite. Mhm. Es gibt dann natürlich auch, wenn man weiter nach Sibirien geht, du hast schon die Tuwinen genannt, die Nogaya, die Buryaten. Also da gibt es auch sehr viele, von denen man in Deutschland leider nichts hört.
Mhm. Ja.
Ja, und Zentralasien, da gibt es unabhängige Staaten und trotzdem weiß irgendwie in Deutschland keiner, was damit anzufangen, wenn ich sage, ja, meine Mutter ist Tatarin, Usbekin.
Mhm.
Dann kommt erstmal Kasachstan, wahrscheinlich wegen politischen Ereignissen in den letzten Jahren hat man schon mal davon gehört. Mhm. Oder der Film Borat, der aber eigentlich leider Kasachstan nicht widerspiegelt in der Realität.
Ja. Also es gibt ein großes Unwissen
ja, leider.
In Bezug auf die Türkvölker im weitesten Sinne,
ja.
Die sich eben so weit erstrecken. Okay. Das heißt, in der Türkologie beschäftigt ihr euch mit dem Sprachraum und dem Kulturraum der Türkvölker. Das habe ich ja auch schon im Intro gesagt. Und das erstreckt sich eben so weit, dass man es erstmal gar nicht denken würde. Man würde, glaube ich, erstmal denken, okay, wir reden jetzt nur von der Türkei, aber das erstreckt sich eben viel, viel weiter. Und da ist jetzt auch dein oder deine Herkunft her oder deine Herkunftsfamilie.
Ja, also allgemein behandelt die Türkologie ja schon, also die Türkei und auch Zentralasien.
Ja.
War mir in meinem Studium ein bisschen zu wenig Zentralasien, weil das ja meine Hauptmotivation war und nicht die Türkei. Ja, und daher war ich ja dann auch Teil der Fachschaft und da haben wir ein Projekt aufgebaut, was dieses Jahr realisiert worden ist.
Ja. Was für ein Projekt?
Wir waren in Usbekistan, wir haben eine Exkursion nach Usbekistan gemacht, 10 Tage lang.
Mhm.
Eben aus dieser Motivation, dass halt dauernd die Türkei behandelt wird und türkische Literatur, Poesie, Linguistik, ja, an der Linguistik, also in der Sprachwissenschaft wird ab und zu mal eine Sprache aus dem zentralasiatischen Raum betrachtet.
Mhm.
Ja, und diese Reise ist hoffentlich der erste Schritt für weitere Projekte, für weitere Seminare, Vorlesungen.
Also deine Hoffnung ist so ein bisschen, dass der Schwerpunkt auf Zentralasien sich ein bisschen ausweitet.
Genau.
Okay.
Und das ist ja richtig cool. Also wenn ich das richtig verstanden habe und mich erinnere ans Vorgespräch, hast du das mit initiiert.
Ne?
Und du hast gesagt, 10 Tage wart ihr unterwegs.
Ja.
Kannst du uns da ein bisschen reinholen? Dann kriegen wir auch einen Eindruck, was man so im Fach eigentlich lernt und macht. Was habt ihr denn 10 Tage lang gemacht? Was habt ihr euch denn angeschaut?
Natürlich haben wir uns die Sehenswürdigkeiten angeschaut.
Mhm.
Wir wurden aber auch von Partneruniversitäten oder möglichen Partneruniversitäten eingeladen. Eine Universität hatte ein Archiv, wo wir alte Manuskripte in Originalfassung uns anschauen durften. Ja, natürlich kulturell und auch, wenn man die Sprache, also wir hatten 2 Kurse Usbekisch, aber eher, also vorher 2 Kurse Usbekisch, die aber sozusagen sehr oberflächlich waren. Aber man kann durch türkische Vorkenntnisse kann man schon sich was zusammenreimen sozusagen und was verstehen, was die Leute reden. Ja, und dann ist es auch sehr interessant. Wir hatten zum Beispiel verschiedene Aufgaben, darunter auch darauf zu achten, was auf Schildern steht. Und dann kann man durch das Vorwissen, was man im Studium schon gelernt hat, kann man dann sehen, okay, da gibt es zum Beispiel ein Wort, das besteht aus einem mongolischen Wort, russischen und persischen und daraus wird dann ein neues usbekisches Wort.
Ach cool.
Also ja, aus sprachwissenschaftlicher Sicht ist das sehr interessant, wenn man dann diese Entwicklung sieht.
Ach cool, dass also so mehrere Sprachen dann da versteckt sind sozusagen. Cool,
genau.
Okay. Steigen wir da doch mal direkt ein, weil das war eine der Fragen, die mich direkt interessiert hat, als ich gehört habe, wir machen eine Podcast-Folge zur Türkologie. Welche Sprachen spielen denn jetzt eine Rolle? Welche lernst du denn oder musstest du lernen? Wie war das? Also du hast angefangen zu studieren, konntest wahrscheinlich von zu Hause auch ein bisschen Russisch, habe ich, glaube ich, auch gelesen, genau. Aber das hat dir ja bei Slavistik auf jeden Fall geholfen. Aber wie war es bei Türkologie? Musstest du noch was lernen? Und wenn ja, was?
Also natürlich die ersten 3 Semester Türkisch.
Okay.
Mhm. Russisch hilft dir natürlich auch. Also die meisten in der Türkologie können kein Russisch.
Mhm.
Aber wenn man sich, wie ich, auf Zentralasien spezialisiert, dann hilft Russisch definitiv weiter, weil es ja ex-sowjetische Staaten waren, sind oder auch immer noch, wie gesagt, ein Teil von Russland sind.
Mhm.
Also es hilft schon weiter, aber es ist jetzt kein Muss.
Okay. Und 3 Semester waren es, Entschuldigung, nicht 3 Jahre, 3 Semester Türkisch hast du aber von Grund auf gelernt. Das heißt, du konntest vorher kein Türkisch.
Ja.
Und ist das auch so, also dass man keine Vorkenntnisse braucht, um Türkologie zu studieren?
Nein, man braucht keine Vorkenntnisse.
Cool.
Es hilft natürlich immer, wenn man Vorkenntnisse hat.
Ja.
Es hat mir in der Slawistik sehr viel geholfen. Da habe ich ein Semester übersprungen, weil ich Russisch schon konnte. Kann man in der Türkologie, glaube ich, auch, wenn man einen Einstufungstest besteht.
Okay.
Dann, ja, je nachdem, wie hoch das Niveau ist, kann man dann 1 oder 2 oder vielleicht sogar 3 Semester überspringen.
Super. Vielleicht magst du uns mal mit reinnehmen, mit was beschäftigt man sich denn so im Türkologiestudium? Also abgesehen von Türkisch, das man lernt, das hast du jetzt schon erzählt. Was ist denn noch inhaltlich das, womit man sich beschäftigt? Wie geht man auch vor?
Also an Sprachen kommt definitiv Osmanisch-Türkisch vor.
Mhm.
Das heißt, die arabische Schrift mussten wir lernen. Dann natürlich geschichtlich. Die Geschichte der Turkvölker, des Osmanischen Reichs, der Republik Türkei. Und dann sprachwissenschaftlich, ja, wie gesagt, ein paar Turksprachen werden sich angeschaut.
Mhm.
Und dann mit Hilfe der zuvor erworbenen Türkischkenntnisse dann analysiert und so gut es geht übersetzt.
Mhm.
Teilweise mit Wörterbuch. Und dann gibt es noch Literatur, also Poesie und Prosa.
Du hast eben was gesagt, da muss ich jetzt gerade noch mal zurückspringen quasi. Du hast gesagt, man lernt die Schriftsprache Arabisch, richtig?
Genau.
So, ich habe keinen Plan davon.
Okay.
Wie schwer ist das? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie schwierig ist das denn zu lernen? Weil in meinem Kopf denke ich mir, wow, das muss ja total schwierig sein, aber wahrscheinlich auch spannend. Kannst du da was zu sagen?
Es war definitiv eine Herausforderung. Ich bin auch so froh, dass es vorbei ist, muss ich ehrlich sagen. Arabisch ist natürlich besonders, weil die Buchstaben ja, je nachdem, ob sie am Anfang, in der Mitte oder am Ende des Wortes stehen, verschieden geschrieben werden.
Was? Das ist heißt, news to me. Okay.
Das heißt, jeden Buchstaben lernst du 3-mal. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie viele Buchstaben es insgesamt im arabischen Alphabet gibt, aber das dann mal 3 ist
krass.
Wow. Sehr schwierig, ja. Und dann kommt noch dazu, dass Vokale sehr oft wegfallen. Das heißt, man hat dann einfach so ein sogenanntes Konsonantencluster, also Konsonanten ptk oder sowas und du musst dann irgendwie Vokale da einsetzen und hoffen, dass es das richtige Wort ist. Und je nachdem, welchen Vokal du einsetzt, ändert sich dann auch die Bedeutung des Wortes.
Aha.
Was ja wahrscheinlich auch dazu führt, dass der Koran so oft anders interpretiert wird. Aber ja, das war wirklich eine Herausforderung, deswegen Respekt an alle, die den Koran übersetzen.
Ja, Wahnsinn. Okay. Und ja. Das lernt ihr jetzt, das ist jetzt eine sehr dumme Frage vielleicht. Ich muss mal gucken. Das lernt ihr wegen des Osmanischen oder ist,
genau.
Erinnere ich mich richtig an ich habe ja erzählt, ich war mehrmals in der Türkei. Da wird ja nicht Arabisch geschrieben, sondern da wird lateinische Schrift verwendet, ne? Okay, huh, richtig erinnert. Okay, ihr lernt das also für Osmanisch.
Genau, aber Osmanisch-Türkisch.
Ja, Osmanisch-Türkisch.
Das muss man, darf man nicht verwechseln, weil Osmanisch-Türkisch, Türkisch hat ja die Laute Ö, Ü, die es ja im Arabischen nicht gibt.
Ja. Mhm. Dann würde ich gerne noch mal in Richtung fragen. Seminare, das ist immer eine meiner Lieblingsfragen, weil ich finde, man kriegt darüber einen ganz guten Eindruck, was man so für Themen eigentlich behandelt etc. Was war denn ein Seminar, was dir sehr gut gefallen hat? wo dich die Inhalte interessiert haben. Klar, das hängt auch immer damit zusammen, ne? Wer macht das überhaupt und wie ist das Seminar gestaltet? Pick doch mal irgendeins raus, an das du dich gut erinnern kannst. Und was erzähl, was habt ihr da gemacht?
Ja, ich glaube, mein Lieblingsseminar war die Geschichte des Osmanischen Reichs. Liegt vielleicht daran, dass ich vorher eigentlich gar nichts über das Osmanische Reich wusste. Und dadurch habe ich so eine neue Liebe für das Osmanische Reich entdeckt. Ich habe dann auch angefangen, diese türkische Serie zu schauen. Dieses, wie heißt es auf Deutsch, das wunderbare Jahrhundert oder so.
Mhm.
Genau, und da habe ich eine Hausarbeit über das Harem geschrieben, was ich sehr spannend fand, weil im Westen ja das Harem immer so abwertend betrachtet wird und im westlichen Verständnis ist das ja irgendwie so legalisierte Prostitution.
Mhm.
Aber wenn man sich damit beschäftigt, ja, erkennt man, dass es eigentlich auch positive Seiten hat.
Mhm.
Und dass Harem nicht nur irgendwelche fremden Frauen sind, die dem Sultan zur Verfügung stehen, sondern dazu gehören halt auch seine Mutter, seine Schwestern, also wirklich alle Familienmitglieder und alle am Hof weiblichen Geschlechts.
Mhm.
Und auch interessant zu wissen ist, dass sehr viele Frauen, besonders Tscherkessinnen, angestrebt haben, im Harem zu leben, im Sultansharem.
Mhm.
Weil dort für sie Bildung garantiert war, genau.
Mhm.
Also es war sogar irgendwie etwas, ja, so ein Elite, also man war sozusagen eine bessere Frau, sozusagen in Anführungszeichen, eine höher gestelltere Frau, wenn man eine Zeit lang im Harem gelebt hat, dort ausgebildet worden ist und dementsprechend konnte man dann auch reich verheiratet werden und nicht an irgendeinen Bauern.
Okay. Und wie bist du in der Hausarbeit? Finde ich auch immer super spannend und das Thema an sich auch sehr interessant.
Ja, absolut.
Weißt du noch, wie du vorgegangen bist? Kannst du das erklären? Also was hast du gemacht, um die Hausarbeit zu schreiben?
Ja, ich habe 2 Reiseberichte verglichen.
Ah.
Ein Reisebericht von einer englischen Lady, die Ehefrau eines englischen oder britischen Botschafters war im Osmanischen Reichs. Das heißt einmal die Perspektive von außen. Und einmal eine Perspektive von innen, eine Frau, die mal im Harem gelebt hat, aber nach dem Zerfall des Osmanischen Reichs, hat sie dann ihre Erinnerungen aufgeschrieben. Sie hieß übrigens auch Leila.
Oh, schön.
Und ich habe dann die 2 Standpunkte verglichen, also wie sie das empfunden hat, dort wirklich zu leben und die Frau des Botschafters, die von außen kam mit ihren Vorurteilen, die im Prinzip dieselben sind, wie wir sie heute leider immer noch haben.
Mhm.
Und da sie eine Frau war, hatte sie Zugang zum Harem. Das heißt, sie durfte reingehen, konnte sich alles ansehen. Das heißt, sie hatte wirklich einen Einblick im Vergleich zu den Männern oder Malern, die sich irgendwas zusammen fantasiert haben und ein Porträt gemalt haben von einer Sultansfrau, die sie noch nie gesehen haben.
Mhm.
Ja, und sie hat auch geschrieben, dass sie da Gespräche geführt hat und mit diesen Vorurteilen, ja, wie könnt ihr denn überhaupt so leben? Und ne? Ist das nicht erniedrigend? Und dann schreibt sie auch in ihren Erinnerungen, dass sie dann später im Gegenteil fasziniert war vom Harem. Also ihre Meinung hat sich um 180 Grad einfach geändert.
Also das zeigt ja, dass ihr beschäftigt euch auch zum Beispiel anhand von Schriftstücken oder anhand von Literatur oder anhand von anderen Überlieferungen mit der Geschichte, aber auch mit der Kultur und mit der Sprache. Das hast du ja vorhin auch schon zusammengefasst. Kann man das so zusammenfassen ungefähr? Also dass das so die Inhalte sind, mit denen man sich beschäftigt?
Genau.
Ja. Was macht dir denn besonders Spaß? Was gibt es da einen Bereich oder gibt es eine? Also du hast ja jetzt auch von der Hausarbeit jetzt erzählt, aber gab es irgendwas, wo du noch sagst, das ist irgendwie, da zieht's mich so hin. Dein Schwerpunkt ist ja wäre ja gern Zentralasien.
Mhm.
Was macht dir denn besonders Spaß im Turkologiestudium?
also nicht nur im Türkologiestudium, generell finde ich Sprachentwicklung sehr interessant. Deswegen bin ich in Richtung Sprachen gegangen, weil ich sehr interessant finde, wie Sprachen sich gegenseitig beeinflussen und was dann beispielsweise die versteckte Wurzel eines Wortes ist, wo wir uns keine Gedanken drüber machen. Aber wenn man das Wort dann zerlegt, sieht man dann, dass da eigentlich ein versteckter Sinn hintersteckt.
Hast du vielleicht irgendein Beispiel für so ein Wort?
Man sagt ja zum Beispiel im Deutschen, ich habe ihm eins abgeknöpft. Warum denn knüpfen, also mit einem Knopf? Das ist dann ja auch also kulturell oder geschichtlich zurückzuführen darauf, dass Knöpfe früher im deutschsprachigen Bereich Reichtum symbolisierten. Und wenn der Hausherr ein Geheimnis hatte, was der, wie nennt man die, Page oder Hausangestellte? Wenn der dann den Mund halten sollte und das der Ehefrau nicht erzählen sollte, dann hat er ihm einen Knopf von seiner Weste abgeknöpft und ihm gegeben als Zahlungsmittel sozusagen.
Ach, krass.
Und dann geht dieser Hausangestellte zum Beispiel zu seiner Frau oder zu jemand anderem und sagt, ja, ich habe ihm eins abgeknüpft. Und das gibt's halt immer noch in der deutschen Sprache und sowas gibt's halt auch in anderen Sprachen.
Ja, sehr spannend. Ja, man macht sich wirklich nicht so richtig Gedanken über sowas, wenn man nicht Sprachwissenschaftlerin ist, so wie du. Macht man sich wenig Gedanken darüber, wie unsere Sprache eigentlich sich so entwickelt und wie es eben. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, liebe Leute, dass man sich, wenn man so eine Sprachwissenschaft studiert, eben auch immer mit der Geschichte auseinandersetzt. Und deswegen sind eigentlich alle unsere sprachwissenschaftlichen Studiengänge immer auch kulturwissenschaftlich und historische Studiengänge, weil man das einfach nicht ohne einander verstehen kann. Und ich glaube, das wundert immer viele, weil wir haben jetzt hier schon einige Sprachwissenschaften vorgestellt, jetzt gerade in der letzten Folge, zum Beispiel Polonistik, dass es viele irgendwie wundert, dass man da so sich so viel auch mit Literatur, mit Kultur oder auch mit der Geschichte eben auseinandersetzt, mit der Landeskunde im weitesten Sinne, weil das ja jetzt im Fall der Türkologie sich wirklich über viele, viele also geografisch sehr weit erstreckt. Aber das ist wirklich echt interessant, weil das alles halt einen Einfluss hat auf die Sprache und deswegen man die Sprache eigentlich nur wirklich verstehen kann, ja, wenn man all diese Facetten mit einbezieht.
Vorhin waren wir schon mal ganz kurz bei diesem Thema Poesie und Prosa. In die Richtung würde ich gerne noch mal fragen, weil wahrscheinlich hast du da ja auch ein Seminar besucht oder eine Vorlesung oder irgendwas. Kannst du uns da noch mal erzählen, was hast du da gemacht? Mit was habt ihr euch auseinandergesetzt?
Ja, der Fokus bei uns in Mainz in der Türkologie ist ja sehr stark auf der Türkei. Deswegen haben wir sowohl in Poesie als auch in Prosa türkische Werke behandelt. Was auch interessant ist, weil ich davon, wie gesagt, auch keine Ahnung hatte, weil man, wie Franzi vorhin erwähnt hat, die Geschichte ja auch sehr viel Einfluss hat, auch auf schriftliche Werke, die dann von Autoren verfasst werden und die Umstände, in denen sie leben, während sie schreiben. In Poesie zum Beispiel hatten wir verschiedene dichterische Bewegungen ab dem Zerfall des Osmanischen Reichs, wo es halt nur eine Art gab, Gedichte zu schreiben. Und daraus haben sich dann immer so Wellen, würde ich das nennen, gebildet, die sich dann davon abgewandt haben und neue Methoden ja gesucht haben zu dichten oder sich auch am Westen orientiert haben, speziell Frankreich. Aber daraus dann halt auch eigene Strömungen sich entwickelt haben. Ja, und auch in Prosa, in Kurzgeschichten, sieht man dann auch, welche Umstände es jetzt im 20. Jahrhundert in der Türkei gab, wie die Leute gelebt haben, auch kulturell, was für ein Verständnis von Werten, von Moral die Leute hatten.
Das heißt, da wird wieder die Poesie oder das Prosa zu einem, ja, zu einer Transporteurin von Kultur eigentlich im weitesten Sinne. Ne?
Kultur und geschichtliche Ereignisse.
Kultur und geschichtliche Ereignisse. Und danach untersucht ihr das dann auch so ein bisschen wahrscheinlich, ne, und sprecht darüber in den Seminaren. Ja, ja, cool. Redet ihr denn im Turkologiestudium, du hast ja schon gesagt, der Schwerpunkt in Mainz ist auf der Türkei. Also das heißt, ihr beschäftigt euch viel auch mit der Türkei. Geht es denn auch um aktuelle, sage ich mal, Entwicklungen, um die aktuelle, vielleicht auch politische Lage, um die aktuelle Gesellschaft, zum Beispiel jetzt der Türkei speziell? Oder tritt es eher in den Hintergrund? Seid ihr wirklich eher historisch unterwegs?
Also im Studium selber würde ich eher zu Nein tendieren. Mhm. Es gibt aber natürlich das Kolloquium, das jede Woche stattfindet, wo man hingehen kann. Und jede Woche gibt es neue Vorträge, auch von Dozenten anderer Universitäten, die dann nicht nur geschichtliche Themen oder sprachliche Themen aufgreifen, sondern halt auch, ja, zeitgenössische.
Na, interessant. Mhm. Okay. Und da kann man dann freiwillig aber hingehen zu diesem Kolloquium, was wöchentlich stattfindet?
Im Bachelor ist es nicht verpflichtend. Mhm. Kann sein, dass es im Master verpflichtend ist. Das weiß ich nicht genau.
Okay. Mhm. Gibt es eigentlich irgendwie so, ich nenne es jetzt einfach mal, Klugscheißer-Wissen, was du jetzt so hast, was du im Alltag irgendwie anwendest? Also gibt es so Situationen, wo du gerne mal einhakst und sagst, ne, das weiß ich jetzt aber eigentlich, dass das so nicht so ist? Gibt es da irgendwie vielleicht so Situationen?
Ja, schon. Öfters. Ja, sowohl sprachlich, also wenn ich mit Usbeken spreche, die dann sagen, ja, das ist rein Usbekisch, und ich sage denen, das ist Arabisch, das ist Persisch, das ist, also Russisch ist offensichtlich, weil es noch ein ziemlich frischer Einfluss ist, aber Persisch, Arabisch, ja.
Hat sich durch dein Studium eigentlich dein Blick auf die Welt irgendwie verändert? Also durch das Studium, ich spezialisiere es jetzt mal auf das Beifach, also auf Turkologie, hat sich dein Blick irgendwie verändert? Würdest du sagen, du siehst Sachen jetzt irgendwie anders als vorher?
Sehr spannende Frage.
Also ich würde generell immer sagen, man muss sich immer beide Seiten anhören. So wie halt bei der Hausarbeit, von der ich erzählt hatte. Und das ist halt auch übertragbar auf die heutige Zeit. Mhm. Und natürlich, dass, ja, die Türkei kann man dadurch, dass das Osmanische Reich ja so groß war, irgendwie zum Orient dazu zählen, dass der Orient sehr stark unterschätzt wird, heutzutage immer noch. Auch Zentralasien, also wo wir in Usbekistan waren, gab es zum Beispiel ein Observatorium von einem Khan, also da gab es ja keine Sultane, sondern Khane, der sich mit Astrologie beschäftigt hat. Und zum Beispiel Al-Khwarizmi ist die Person und sein Name. Und aus Al-Khwarizmi wurde Algebra. Das Wort Algebra kommt von dem Namen Al-Khwarizmi. Also das ist, viele wissen, dass vieles an Wissenschaft aus dem Orient stammt, aber dass es heutzutage immer noch, also in den Worten auch zu sehen ist, oder Alkohol, Al ist ja der Artikel im Arabischen. Also viele Sachen sind irgendwie so im Hintergrund und versteckt, und das finde ich persönlich sehr schade, wenn man nicht dieses Tribut den Kulturen oder den Persönlichkeiten zahlt.
Absolut. Ja, sehr interessant. Danke, dass du das mit uns geteilt hast, diesen veränderten Blick. Sehr spannend, auf jeden Fall.
Was würdest du denn sagen, für wen ist das Studium geeignet? Also wem würdest du es denn empfehlen?
Also definitiv Leuten, die sich für den Studiengang entscheiden, nicht aus Karrieregründen oder Karriere, wie sagt man, Initiativen, sondern wirklich persönliches Interesse. Und wenn man wie ich Interesse hat, seine Vorfahren zu verstehen, weil Vorfahren halt auch dich selbst prägen, mhm. ob man es will oder nicht. Ob Eltern, Großeltern, wenn man jetzt ja besonders türkischstämmige Leute, die ihre Eltern besser verstehen, oder ja, wenn man sich sprachlich interessiert.
Da sind wir eigentlich schon bei dem Thema, weil du jetzt sagst, so Karriere. Es gibt immer wieder die Frage, die uns gestellt wird, was möchte ich eigentlich oder was kann ich eigentlich danach, also nach dem Studium, mit einem bestimmten Studium machen? Und bei den Sprach- und Kulturwissenschaften, über die wir ja jetzt zum Teil auch schon mehrere Folgen gemacht haben, wir haben über Portugiesisch gesprochen, über Polonistik, über English Literature and Culture, American Studies und so weiter, wird uns diese Frage besonders oft gestellt. Und ich habe, als ich die Liste aufgeschrieben habe, was man nach so einem Studium beruflich machen kann, gemerkt, dass sich das immer wiederholt. Mhm. Also das heißt, dass ich da immer dasselbe vorlese. Das liegt auch daran, dass es tatsächlich so ist, dass die Leute, die diese Studiengänge studieren, in diesen Bereichen landen. Also in diesen Bereichen, das sind Berufsfelder, die sehr unterschiedlich sein können, aber die so ein bisschen vereinen, dass es sich um ExpertInnen handelt, entweder für bestimmte Kulturräume oder für Sprache oder eben für ja Sprachräume. Und wo werden diese Leute gebraucht? Aber bevor ich da jetzt drauf eingehe, würde ich gerne wissen, du studierst ja jetzt Slawistik mit Schwerpunkt Russisch und Turkologie. Hast du schon eine Idee, wie es für dich nach dem Bachelor weitergeht? Willst du noch einen Master machen? Oder gibt's schon eine Idee, was du vielleicht irgendwann mal beruflich machen möchtest?
Also, wie gesagt, mein Interesse war ja Übersetzen. Aber ich habe dann später im Laufe des Studiums gemerkt, es gibt einen extra Studiengang für Translationswissenschaften. Vielleicht hätte ich lieber dahin gehen sollen, wenn ich mich aufs Übersetzen konzentriert hätte. Aber ich bereue es nicht, den Studiengängen geblieben zu sein. Nur hätte es vielleicht mehr theoretische Kenntnisse gebracht, was das Übersetzen angeht. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, als Quereinsteiger Lehramt. Also ich komme aus Düsseldorf und ich weiß, dass es in Düsseldorf Gymnasien gibt, wo Schüler vom Umkreis von verschiedenen Gymnasien zusammenkommen und Herkunftssprachenunterricht haben.
Ja.
Also ich bin selber zu Russisch-Herkunftssprachenunterricht gegangen.
Ja.
Ich weiß, dass es auch Türkisch gibt oder Griechisch und andere Sprachen. Also das wäre eine Möglichkeit. Tourismus wäre eine Möglichkeit.
Cool, das hört sich doch schon mal gut an. Da machen wir jetzt Studienberatung live, weil ich kann dir nämlich jetzt an der Stelle erzählen, dass es möglich ist, mit dem Bachelor, den du gemacht hast, auch einen Master in Translation zu machen. Nur, dass du es weißt. Aber das ist also auch immer sehr spannend, vielleicht auch für unsere HörerInnen. Also wenn ihr einen Bachelor in der Sprachwissenschaft gemacht habt, dann ist es immer auch noch möglich, zum Beispiel Dolmetschen und Übersetzen im Master zu machen, wenn man sagt, ich möchte in diese Richtung gehen. Aber es gibt auch noch viele andere Richtungen. Ich werde mich jetzt wiederholen für die, die die Folgen zu den anderen Sprachwissenschaften auch gehört haben. Aber es kann sein, ihr landet im Bildungsbereich, also in der Aus- und Weiterbildung, Erwachsenenbildung, Erwachsenenberatung, auch im Bereich der sprachlichen oder sozialen Migrantenbetreuung zum Beispiel. Es kann sein, ihr landet im Kulturmanagement, in der Kulturvermittlung, also bei Theatern, Museen, Ausstellungen, Bildungseinrichtungen, Bibliotheken, Dokumentationszentren. Also im Endeffekt überall da, wo Expertinnen für einen bestimmten Kulturraum gebraucht werden. Es kann aber auch sein, ihr bleibt einfach in der Wissenschaft, geht in die Forschung. Das war ja auch was du zum Beispiel gesagt hast, dass dein Interesse ja so war. Und du hast ja auch angestoßen, diese Exkursion nach Usbekistan. Und das ist ja auch was vielleicht in Richtung sein könnte, dass man sagt, okay, also wenn es jetzt hier schon nicht den Schwerpunkt Zentralasien gibt, dann bin ich jetzt diejenige, die mit ihrer Promotion oder wie auch immer da den Schwerpunkt hinsetzt. Das heißt also, es gibt auch die Möglichkeit, in die Wissenschaft und in die Forschung zu gehen, an Universitäten oder Forschungseinrichtungen. Ja, dann im Bereich Medienjournalismus natürlich, Öffentlichkeitsarbeit im Rundfunk, Fernsehen, Online-Redaktionen. Tourismus hattest du auch schon genannt, Freizeitmanagement. Aber tatsächlich auch, und das ist auch ein größerer Bereich, darf man nicht vergessen, in der Wirtschaft. Und zwar immer da, wo es um internationale Beziehungen geht. Und übrigens auch in der Politik oder im sozialen Bereich oder so im gesellschaftlichen Bereich gibt es ganz oft Stiftungen oder Stiftungen für politische Zusammenarbeit. Und es gibt ja eine sehr enge Verbindung und eine sehr enge Freundschaft auch und gesellschaftliche Verbindung zwischen Deutschland und der Türkei, auch aufgrund der Geschichte und aufgrund dessen, dass einfach jetzt eben Leute mittlerweile wahrscheinlich in dritter, vielleicht fast sogar vierter Generation der Gastarbeiterfamilien, die hergekommen sind, hier in Deutschland leben und einfach Teil unserer Gesellschaft sind. Und deswegen es da einfach viel Zusammenarbeit gibt und auch Zusammenarbeit gefördert werden kann. Und das kann dann auch sein, dass das Bildungseinrichtungen hier sind, die da ihren Schwerpunkt draufsetzen. Aber es gibt auch zum Beispiel internationale Organisationen, die sich ja auf internationale Zusammenarbeit spezialisieren. Und auch da können Leute immer landen, die eine Kulturwissenschaft studiert haben. Das war jetzt so ein ganz kurzer Abriss von den vielen Möglichkeiten, wo man beruflich landen kann. Und ich glaube, es hängt auch so ein bisschen davon ab, welche Schwerpunkte hat man, wo hat man sein vielleicht auch mal ein Praktikum gemacht und was für ein Master macht man. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und ich kann das, was du gesagt hast, auch nur unterstützen, dass es das Wichtigste erstmal ist, dass das, was man da studiert, einen interessiert, dass man irgendwie dafür brennt. Und die Frage, was mache ich danach damit, kommt dann danach. Und die kommt auch. Also keine Sorge, da muss man sich keine Gedanken machen, dass man da irgendwie ja in einem nicht guten Job landet.
Und man muss, das finde ich ist auch da immer wichtig, sich in Erinnerung zu rufen, man muss während des Studiums nicht wissen, was man später machen will. Deswegen gibt's ja auch die Semesterferien für Praktika, wo man dann die ganzen Sachen, die du eben genannt hast, Franzi, ne, das ist ja so viel und das ist zusammengefasst. Da gibt's so wahnsinnig viele Jobs und deswegen sind Praktika machen echt so eine coole Option, um dann rauszufinden, ja, will ich denn in so einem Kulturbereich arbeiten oder will ich lieber in eine NGO?
Ja.
So, und das findet man halt über Praktika dann recht gut raus.
Absolut.
Und man kann ja immer noch seinen Job wechseln, wenn es einem nicht gefällt.
Das geht auch, genau. Es ist, also man macht ja nicht für immer denselben Job. Das ist zumindest mehr so bei den meisten Fällen. Ich habe jetzt noch zum Abschluss eine hinten rangeschobene Frage. Du hast ja vorhin erzählt, dass du in der Fachschaft bist. Magst du noch mal ein bisschen von der Fachschaftsarbeit oder wie ist es denn so, in der Fachschaft zu sein? Nochmal kurz für unsere Hörerinnen, eine Fachschaft ist im Endeffekt sowas wie die Klassensprecher von einem bestimmten Studienfach. Das heißt, die Leute sind gewählt von den anderen Studierenden eines Faches und ja, finden sich da so zusammen. Und du bist in der Fachschaft für Turkologie tatsächlich?
Ja, nicht mehr, weil ich am Ende meines Studiums bin, aber
du warst in
war
der Fachschaft.
Sehr lange Teil der Fachschaft.
Genau. Und was habt ihr da so gemacht?
Ja, verschiedene Veranstaltungen, die Studenten zusammengebracht.
Mhm.
Natürlich Weihnachtsfest, Sommerfest, ja, Ausflüge. Ja, die Usbekistan-Exkursion.
Ja, genau.
der größte Ausflug.
Ja.
Ja,
vielen Dank auch, dass du heute uns ein bisschen von deinem Studium erzählt hast. Sehr spannender Einblick. Ich habe es mir ganz anders vorgestellt, was auch die Schwerpunkte und so angeht und die Möglichkeiten. Und ich bin total überrascht und also bleibe dabei, dass ich überrascht bin davon, wie vielseitig dieses Fach ist. Also cool, dass du uns davon erzählt hast. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben an zsb@uni-mainz.de.
Ja, danke für eure Einladung und ich hoffe, ich habe den einen oder anderen Hörer dazu bewegt, in seinen Wurzeln vielleicht zu graben. Vielleicht findet der ein oder andere was Interessantes.
Ja, da sind wir uns sicher.
Vielen Dank dir. Danke. Dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.